ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Rainer Kallmund. Ein Podcast von MDR Sachsen.
In seinem Leben dreht sich alles um Fußball und Kalli sitzt auch heute noch am liebsten zu Hause und guckt Fußball. Der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen ist mit der schönsten Nebensache der Welt groß geworden. Er kennt sich aus und spricht über Fußball in seinem neuen Tourneeprogramm, das ihn in 34 Städte in Deutschland führt. Rainer Kallmund ist ein beliebter, liebenswerter Zeitgenosse, der im Fernsehen schon so vieles gemacht hat. Er war viele Jahre Juror in der Sendung Grill den Hänsler, er war Fußballexperte, nahm für einen guten Zweck an der VOG-WM teil, er kümmert sich um sozial Benachteiligte. Er ist zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Rainer Kallmund lebt mit seiner Familie im Saarland und ist ein absoluter Genussmensch. Lange Zeit sah man es ihm auch an und als er 180 Kilo auf die Waage brachte, zog er die Notbremse und ließ sich operieren. Auch darüber spricht er ganz offen, jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Sie gehen im April auf Tour und kommen im Mai auch nach Sachsen. Das Ganze heißt ein runder Abend mit Fußball und Freunden. Bis zum 3. Juni sind Sie unterwegs. Und was können denn alle erwarten, die so eine Karte haben oder noch eine kaufen wollen?
Ja, also sagen wir mal, so natürlich Fußballtalk. Ich rede natürlich über das, was ich liebe. Das ist Fußball. Ich bin in 34 Städte, also das richtet sich auch 34 Spieltage, hat die Bundesliga zweimal 45 Minuten, darf auch mal ein paar Minuten Verlängerung geben, gibt es ja auch beim Spiel. Ich habe schon mit vielen Weggefährten telefoniert und freue mich sehr, dass die meisten direkt spontan zugesagt haben. Mehr wird nicht verraten. Ich könnte jetzt natürlich sagen, heute Morgen hat mir noch einer gerade aufs Telefon gesprochen, dass er kommt nach Dresden.
Es gibt wie eine erste und zweite Halbzeit, haben Sie gesagt. Wie ist das so aufgeteilt? Erste Halbzeit, zweite Halbzeit?
Ja, die erste Halbzeit, schöne Geschichten, Erlebnisse, Anekdoten aus der Zeit als Bundesliga-Manager auch von Bayer Leverkusen. Und da spielt natürlich auch RB Leipzig, Dynamo Dresden eine große Rolle. Ich habe mich ja mal überreden lassen, Dynamo Dresden ein Jahr zu betreuen, so indirekt, so als Hauptmanager. Das war sehr erfolgreich. Wir sind dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. War schön.
Na ja, da erinnert man sich doch gern an solche Geschichten.
Ja, ja, das ist wunderbar. Und also kann ich auch im Detail alles erzählen. Auch was vielleicht nicht so schön war, was der Verein verbessern muss. Also ist ja nicht alles perfekt. Also nobody is perfect.
Was muss er denn verbessern gerade?
Ja, ich glaube, man muss auch mit den Fans also vernünftig diskutieren, auch vernünftig mit denen sprechen, dass man sagt, das sind eure Spielregeln, das sind unsere im Verein, dass man noch weiß, wer hat was zu machen, wer sollte was nicht machen. Wie gesagt, die Fans sind bekannt, auch beliebt, berüchtigt, würde ich sagen. Man müsste vielleicht manchmal hier und da sagen, Jungs, das ist toll, wie ihr den Mannschaft, wie ihr euren Verein unterstützt, die Mannschaft anfeuert. Aber manchmal muss es auch mal ein paar Atü weniger sein.
Haben Sie sportlich auch was zu bemängeln?
Nein, sie sind im Abschiedskampf. Sie haben sich nochmal in der Winterpause gut aufgestellt und ich drücke denen alle Daumen, dass sie auch den Klassenerhalt jetzt schaffen. Drücke der Dynamo Dresden nach wie vor beide Daumen und beide Zehen.
Eigentlich heißen Sie Reinhold. Warum wurde denn aus Reinhold Rainer?
Ja, ganz einfach. Reinhold das Nashorn. War in den 50er, 60er Jahren ein Comic mit den Zeichnungen von Loriot. Und das Schlimme war, der wurde wöchentlich im Stern veröffentlicht. In der Schule nannten mich die Kinder plötzlich Reinhold das Nashorn. Mhm. Also habe ich mich selber umgetauft und hieß von da an nur noch Rainer. Bis heute sagt jeder Rainer oder Kalli. In meinem Reisepass und Personalausweis darf ich versichern, auch im Führerschein oder auch in der Kreditkarte steht noch immer der Name Reinhold. Meine Mutter hatte mir den Namen in Erinnerung an ihren älteren Bruder gegeben, weil der in den letzten Kriegstagen im U-Boot ums Leben kam. Die haben ja in Thüringen gelebt. Das ist ja auch die Heimat von meiner Mutter.
Ein runder Abend mit Fußball und Freunden. Und Sie haben sich natürlich für diesen Abend auch Moderatoren mit dazugenommen.
Ja, ich muss natürlich sagen, am häufigsten ist Thomas Helmer. Ja, ein ehemaliger Nationalspieler, erfolgreicher Bundesligaspieler, Champions League, alles was es gibt. Aber ich habe noch so einen Liebling, der kommt aus dem Westen, aber ist jetzt fest verankert im Osten, im Wesentlichen in Leipzig, und ich liebe den Guido Schäfer. Das war eigentlich der Partner von Jürgen Klopp damals in Mainz. Er war ein rustikaler Spieler mit dem Motto, wer an mir vorbeikommt, ist es selber schuld. Ne? Und ja, Magdeburg, Dresden, Leipzig, da hört er einfach dahin und dann, hey, auch, ihr sagt, Mensch, lass mal doch da mal den Guido Schäfer das Ruder übernehmen lassen. Also ich liebe den, der ist pfiffig, der hat auch mal einen Spruch drauf, auch mal ein bisschen unter die Juchtellinie, aber wir sollen ja nicht alle so vornehm sein.
Thomas Helmer, was verbindet Sie mit ihm?
Ja, ich kenne Thomas Helmer ja viele, viele Jahre, auch aus dem Doppelpass, hat ja lange den Doppelpass geführt, springt jetzt immer mal als hochdekorierter Ersatzmann rein, ansonsten wollte das nicht mehr jeden Sonntag machen, und er kennt natürlich im Fußball alles, er war, wie gesagt, großer, erstklassiger Bundesligaspieler, er war Nationalspieler, hat vieles erreicht und er ist ein Praktiker.
Wie starten Sie so in einen Sonntag?
Ja, erstmal wird natürlich ausgeschlafen. Das gehört dazu, auch für meine Frau. Und auch jetzt, ich habe ja noch eine junge Adoptionstochter, mein größtes Liebchen, das wissen auch alle anderen Kinder. Die hat sich an unsere Schlafmethoden oder an unseren Schlafrhythmus gewöhnt. Dann bin ich ihr sehr dankbar. Meistens waren früher die Kinder ja schon früher an der Bettdecke gezupft. Die nicht.
Ausschlafen heißt wie lange bei Ihnen?
Das haben wir uns nicht übertreiben, so 10 Uhr, dann wird schon ihr Frühstück. Ja, dann muss ich mich auch langsam vorbereiten. Also Frühstück ist dann auch lecker. Bei uns ist dann Spiegelei angesagt, ein bisschen Lachs bei Scheibchen. Und ich liebe auch dann noch so einen leckeren Butterfisch. Wenn es sein muss, kann ein kleines Teilchen oder schönes Brötchen mit Butter und leckerer Marmelade. Also das wird dann richtig genossen. Es geht großes Tam-Tam, aber richtig gemütlich. Und dann setze ich mich vor die Flimmerkiste und gucke am Fußballsonntag den Doppelpass.
Wie viel Fußball darf es sonst am Sonntag sein, also auch spielemäßig?
Ja, es geht ja Sonntagnachmittag weiter. Da gibt's dann, geht schon in der dritten, aber normal zweite Bundesliga los. Ich mache gerne die Konferenzschaltung, weil ich neugierig bin, was passiert links, was passiert rechts. Und das hört dann eigentlich erst am frühen Abend auf. Ne? Man unterbrechen natürlich schön für leckeres Stückchen Kuchen. Ne? Und ja, das ist der Sonntag im Grunde genommen.
Guckt Ihre Frau mit Fußball?
Nicht nur sporadisch, okay. So, aber wie gesagt, das ist, ich sitze auf der Couch und dann geht er da so vom späten Frühstück bis später los. Und meine Frau, meine Tochter nutzen sie halt meistens zum Lernen für die Schule, damit der Nachmittag frei bleibt. Und sie sich mit ihren Freunden treffen kann. Also meine Frau lenkt mich dann noch nicht ab. Die macht sich dann nützlich, indem Nachhilfeunterricht für unsere kleine Nische im Programm steht. Und so werde ich auch beim Doppelpass nicht gestört.
Das nicht läuft schlecht,
alles
die lenkt nicht ab,
Hand
herrlich.
In Hand.
Nun kann man ja heutzutage eigentlich jeden Tag Fußball konsumieren. Wie viel schauen Sie so über die Woche?
Ja, ich gucke so ziemlich alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Also wenn mal ein ganz großer Klassiker ist in England oder sagen wir mal Real Madrid gegen Barcelona, gucke ich auch. Aber sonst ist die Bundesliga, zweite Liga, auch dritte Liga, die ist für mich spannend. Da klotze ich natürlich alle wichtigen Spiele an. Und dann ist natürlich noch Champions League, Euroleague, DFB-Pokal. Also ich bin da auf allen Wettbewerben oder auf allen Ebenen zu Hause. Und dann läuft die Kiste oder die Flimmerkiste bei uns zu Hause warm. Ob mit Konferenz, Schaltung oder ein tolles Live-Spiel, spielt keine Rolle.
Dann schauen Sie also auch gar nichts anderes im Fernsehen, oder?
Ja, ich würde mal sagen, doch, ich bin da schon nicht so ganz, nur ich habe nicht nur einen Fußball im Kopf, also andere schöne Sendungen, die fallen mir auch. Und ich habe jetzt gerade wieder Hänsler geguckt, ne, Grill den Hänsler. und war sehr zufrieden mit der Qualität der Sendung, auch die Jury. Mhm. Neben mir ist ja auch Christian Rach ausgeschieden, der andere den Alexander Hamann. Und jetzt auch für mich den Tänzer, den ich sehr mag, Lambi, der ist auch in der Jury.
Lambi ist und jetzt dann, auch dabei.
Ja, okay. unser Liebchen, was schon zu meiner Zeit immer da war, Janaina Zarella, die macht das gut und tolle Köche, Hänsel ist ja schnell wie ein Maschinengewehr. Also das habe ich mir jetzt auch angeguckt und kann dann auch beruhigt gucken. Ich habe ja einen Weltrekord mit 263 Sendungen, 3,5 Stunden und habe das ja nach so einem kleinen Schwächeanfall dann auch beendet. Aber nicht nur wegen dem Schwächeanfall, das war schnell ausgeräumt, sondern weil ich sage, Mensch, 263 Sendungen, 3,5 Stunden, ist heavy. Ich habe den dann auch bei meiner letzten Sendung in Magdeburg gesagt, denkt dran, ich bin jetzt 77, ich verspreche aber euch, wenn mir einer ausfällt, ohne Hokus Pokus, ohne Schickimicki, ruft ihr dann an, dann komme ich vorbei und nicht als Kalli, der Willi wichtig, sondern mehr aus Dankbarkeit und Verbundenheit zu dem Sender für die vielen Jahre.
Sie waren viele Jahre bei Bayer Leverkusen aktiv, Stadionsprecher, Manager, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, natürlich leidenschaftlicher Fan, sicher bis heute.
Ja, das bin ich noch immer. Also ganz wichtige Spiele gucke ich mir noch live im Stadion an. Ich habe eine wunderbare Karte. Ich hatte auch das große Glück vor 2 Jahren, dass wir endlich deutscher Meister wurden.
Ja.
Und das war ja eine besondere Meisterschaft. Ich will nicht sagen, ich war vorher beim Doppelpass. Hat Florian König gesagt, wir fliegen nachher nach Köln zurück von München. Dann gehen wir ins Stadion, wenn Leverkusen gewinnt gegen Werder Bremen. Da sind sie schon 5 Spieltage vor Schlussmeister. Ich habe dann auch im Doppelpass gesagt, ich spreche nicht über die Meisterschaft. Wir sind so oft fit geworden, dass ich erst dann darüber spreche, wenn wir es geworden sind. Dass ihr darüber diskutiert, ist ja klar. Wir sind dann in dem Jahr so 2024, sind wir ja auch Meister geworden mit einem einsamen Rekord. Noch nie ist bis heute ein Bundesligist deutscher Meister geworden, ohne ein Spiel zu verlieren. Mhm. Wir sind ungeschlagen deutscher Meister geworden. Das war was Besonderes. Ich hatte noch Menge Henkel neben mir sitzen. Der Jüngste, ein ganz bekloppter Bayern 04-Fan. Und wissen Sie, was wir gemacht haben? Geheult. Geheult für Freude. Und eine Woche später kam die neue, verstärkte Heularie. Diesmal war meine Frau mit beteiligt und meine Tochter Nisha, Christoph Daum, lebte noch. Wir waren dann in Berlin beim DFB-Pokalspiel und haben uns alle 3 schön im Arm gehabt. Das war ein schönes Erlebnis. Ne? Und der Rekord steht ja bis heute noch, ungeschlagen deutscher Meister in der Bundesliga.
Wie schauen Sie heute auf den Verein?
Nach wie vor sehr positiv. Ich meine, man hat natürlich eine Menge Spieler verloren. Wir sahen im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt, Chaka, dann Florian Wirth sicherlich mit weit über 100 Millionen. Also man brauchte einen dringenden Umbruch. Das hat auch Simon Rolfes sehr gut gemacht. Ich bin mit dem jetzigen Tabellenstand total zufrieden, das muss ich sagen. Wenn ich jetzt sage, Xabi Alonso war Gold wert, das muss man sagen als Trainer. Chaka im Mittelfeld, der verlängerte Arm, dann eben noch Florian Wirtz. Wenn das dann alles nicht mehr da ist, ja, da musst du auch mit kleineren Brötchen leben. Ne? Und ich muss sagen, sie machen es sehr gut. Ich habe vor der Saison gesagt, boah, so ein brutaler, totaler Umbruch, viele Leistungsträger weg. Nein, ihr sagt, wenn die nur in den Euroleague kommen, gratuliere ich jeden Einzel persönlich. Und jetzt sieht das ja so aus, dass sie das ganz realistisch schaffen können und sogar noch eine gute Chance haben, eventuell in die Champions League aufzurücken. Aber wir sehen es ja dann.
Über Leverkusen haben wir gerade gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind zufrieden. Klar, die Saison könnte dennoch besser laufen. Und man hat ja so ein bisschen die Langeweile mit den Bayern, die momentan irgendwie nicht zu schlagen sind.
Ja, sie machen seit Jahr und Tag ja einen guten Job. Ich meine, sind heute auch noch immer. Rummenigge war Weltklasse-Fußballer, Uli Hoeneß, der hat die meisten Titel geholt. Wenn ich sage, als Spieler, als Manager, als Präsident hat er 70 Titel geholt, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Die sind heute noch immer im Aufsichtsrat entscheidend dabei, lassen aber die Vereinsführung frei arbeiten, unterstützen das Ganze. Also Bayern München ist auch eine Bundesliga, das Maß aller Dinge, wenn man den Transferwert der Mannschaft von Bayern München sieht, dann ist das über 1 Milliarde. Dann sind die noch bei den, sagen wir, glorreichen 7 in Europa oder zumindest immer bei den Top 10. Ja, die anderen Bundesliga-Vereine, also Dortmund ist der Größte, der ist dann auf Platz 20 ungefähr platziert. Und das spielt schon eine Rolle, wie viel Geld da hast. Ne? Und dann ist Bayern München an die Bank überfallen. Die haben seriös gearbeitet, hatten hier und da früher Glück, aber verwalten das Ganze mit unwahrscheinlicher Kompetenz und Leidenschaft. Und da muss man auch respektieren und den Hut ziehen.
Aber ich finde es ja ein bisschen langweilig. Rekordmeister und immer die Bayern. Und
deswegen habe ich mich so gefreut vor 2 Jahren.
Ja.
Und gleich,
wir uns
aber
alle.
Das auch gleich mit einem Rekord. Aber das Maß aller Dinge in den letzten Jahrzehnten ist sicherlich ganz klar. Bayern München zählen auch zu den Top 10 weltweit. Und gut, das muss man so akzeptieren.
Bei meinen Eltern ist es so, wenn die Bayern ein Tor fangen, gibt's einen Schnaps.
ja, verstehe ich. Aber da sagst du, da wirst du kein Alkoholiker. Ne? Das ist gut für den Papa, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Was ich gelesen habe, als Kind wurden sie wegen Untergewichts zur Kur geschickt.
Ja, das war in Eversheim in der Eifel. Damals war ja Rhein-Braun. Das war dann auch schon RWE, die Dachtfirma. Und nach dem Krieg hatten die natürlich auch der Kohleabbau. War ja für uns in der Region nicht das große Doping für das Wirtschaftswunder, das muss man sagen. Da waren dann noch so, wir sagen mal, 200-300 Meter große Schaufelbagger, die dann die grobe Kohle dann gefördert haben. Und die hatten auch schon für die kleineren Unterernährten, ne, die Untersuchung fand statt, nicht nur für Papa, Mama, auch für die Kinder. Und bei mir haben die gesagt, oh, der Kleine ist ja unterernährt, so mit 6, 7 Jahren. Den schicken wir nach Eversheim. Heim, Jugendheim zum Aufpäppeln in der Nähe von Münstereifel. Landschaftlich fantastisch, frische Luft. Ja, und dann haben die mich da hingeschickt. Ich war froh, wie ich wieder weg war. Ne? Also immer marschieren im Gänsemarsch durch den Wald und so. Aber wie gesagt, ich bin dahin, weil ich zu schmal war.
Später wurden es aber immer mehr Kilo auf der Waage. Jetzt haben sie dank einer Magenverkleinerung viel wieder verloren. Aber erst mit 70 haben sie sich das getraut. Gab es da einen Auslöser? Warum so spät?
Ja, also zugenommen habe ich auch dank oder ist meine Mutter nicht unbeteiligt. Sie hat eine Bäckerei gearbeitet und die war fleißig. Morgens hat die Backbude geputzt. Dann hat sie in der Bäckerei Kuchen, Brot verkauft, nachmittags noch als Serviererin gearbeitet. Ne, bei uns wurde Maloch war angesetzt. Und ja, dann brachte sie abends auch immer noch ein Kuchenblättchen mit. Also so ein, was dann aus der Bäckerei da stand. Und so kamen so langsam die Kiloschen. So nicht so richtig explosiert sind sie nach einem Sportunfall. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich hatte eigentlich ein gutes Kampfgewicht, trotz den Leckerschen. Aber dann kam eine Knochenabriss im Sprunggelenk. Und da marschierten die Kilo-Kompaniestärke auf mich zu.
Und dann haben Sie gesagt, das muss sich ändern.
Ja, ich habe dann 10 Kuren gemacht, 10-mal 20, 30 Kilo abgenommen. Aber in der Regel auch 10-mal die Kilos und noch ein paar mehr draufgenommen, sodass ich plötzlich nicht mehr bei 100 Kilo, ich landete dann fast bei 180 Kilo, ich sag's mal, über 180 Kilo. Mhm. Und da klingte natürlich auch langsam die Alarmglocke. Ein Erlebnis hatten wir in den USA hier mit meiner Silvia auch. Unsere kleine Nisha war noch dabei. Und dann sind wir in San Diego. Ich will nach San Francisco fliegen mit Frau und Kind. Da schiebt mir so ein Amerikaner, kann man ja so draußen einchecken schon, war nur für 2, 3 Tage, schiebt er mir so einen Rollstuhl unter den Arsch und fährt mich durch den ganzen Flughafen von San Diego bis zum Flugzeug. Das war mir erst peinlich. Ich dachte, hoffentlich sieht mich keiner, aber oben war doch angenehm. Ne? Dann kam ich nach Hause, hab mit meinem verdienstvollen Leibarzt, Hausarzt Bayern München besucht und dann kam Uli Hoeneß. Kalli, willst du mal nicht deine unwahrscheinliche Wampe verlieren? Nun hab mich dann doch entschieden, mich operieren zu lassen und das waren für mich 6 richtige im Lotto mit Zusatzzahl, was dabei natürlich auch ganz wichtig ist, nicht nur die Magenverkleinerung, der Magen gewöhnt sich wieder schnell an mehr. Also praktisch ein Magenbypass nennt er sich. Magenbypass mit Magenverkleinerung. Und ab da ging's dann bergab. Ich bin jetzt rund 90 Kilo, 91 maximal. Und damit habe ich über die Hälfte des Gewichts verloren. Das bedeutet natürlich viel, viel mehr Gesundheit. Das macht sich auch bemerkbar. Ich kann die Schuhe locker selber zumachen, was auch klar war, wo ich in St. Louis wohne. Gehe ich jetzt mit meiner Kleinen schon mal zu so einem See, der nennt sich Staffingsweiher. Da ist, muss man nur knapp 10 Minuten gehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gab. Ich kann wieder Federball spielen, ich kann auch die Bällchen selber aufheben und fühle mich kerngesund. Ich lasse mich regelmäßig untersuchen und bin froh, dass das so, kann ich auch jedem raten. Ich war 2, 3 Tage im Krankenhaus, Schluss aus, Nikolaus.
Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie es nun geschafft haben, Gewicht zu verlieren. Hat sich da auch beim Essen was bei Ihnen geändert? Ich meine, Sie sind ja doch jemand, der gerne gut isst.
Also ich würde sagen, nee, vom Geschmack her nicht. Ich bin nach wie vor ein Leckermäulchen, nur früher satt. Da gehört Alarm, ich will nichts mehr. Das kommt dann eben nicht nur durch die Magenverkleinerung, auch ganz, ganz wichtig für die Hörer, ein Magenbypass. Und das sind heute Routineoperation, wie ich die gemacht habe, da habe ich fast in die Hose geschissen. Da habe ich mir einen Anwalt noch kommen lassen, sagen, wir müssen ein Testament schreiben und hat es dann morgens reingegeben, sag ich, hast du alles unterschrieben? Ja, am nächsten Tag bin ich schon innerhalb der Klinik mit so einem Rollstuhl, habe ich schon Bundesliga geguckt und nach 3 Tagen war ich draußen. Heute kann ich alles essen, bin nach wie vor ein großes Leckermäulchen, allerdings früher satt.
Machen Sie mehr Sport jetzt?
Geht gar ja auch nicht, besser? Gar nicht. Gar viel nicht? Mehr Sport. Also ich bin natürlich beweglicher, ich kann besser laufen, aber mit 77 Jahren mache ich jetzt keine Marathonläufe mehr.
Sie leben nun schon lange in St. Louis, seit 2012, glaube ich. Was lieben Sie dort an dieser Gegend?
Ja, die Menschen sind so ähnlich wie die Rheinländer. Also lebenslustig, lebensfroh. Es gibt den großen Spruch, Hauptsache gut, guess. Aber was eben ist, die feiern gerne. Das ist ja ein fantastisches Land. Ich habe mich auch mit besonders darüber gefreut, dass meine Frau und vor allen Dingen unsere jüngste Adoptionstochter, die wird jetzt fast 16, sich so perfekt eingelebt haben. Die fühlen sich pudelwohl, genau wie ich, und das ist das Entscheidende.
Das Saarland ist überschaubar klein. Jetzt machen Sie sich auf, Deutschland mit Ihrem Fußball-Talk-Abend zu erkunden. Ich sagte es schon, Sie sind auch in Leipzig und Dresden. Wie gut kennen Sie Sachsen? Wie gern sind Sie in Sachsen? Vielleicht wie sehr lieben Sie auch die Sachsen?
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ein Jahr mal ehrenamtlich so Art als Manager bei Dynamo Dresden gearbeitet. Da sind wir aufgestiegen und ich will vielleicht auch noch mal Leipzig, weil ich das eben auch deutlich mit angesprochen habe. Ich verstehe manchmal die Kritik an RB und Leipzig nicht. Ich war so um die Zeit 1994, gab es die Weltmeisterschaft in den USA und das letzte Bundesligaspiel fand damals in Leipzig statt. Leipzig hatte noch den alten Verein, der wurde unterstützt dann noch wirtschaftlich von einigen Unternehmen. Und in dem Spiel, in dem großen staatlichen Stadion, waren sage und schreibe nur 5.000 Zuschauer. Davon waren mindestens 3.500 bis 4.000 aus Leverkusen. Es war das letzte Bundesligaspiel der Saison vor der WM. Und es war dann auch klar, wenn wir gewinnen, sind wir im internationalen Wettbewerb. Leipzig ist abgestiegen, wir haben das Ding auch 3-2 gewonnen. Das Stadion, wenn er da einmal gegengetreten hätte, wäre da zusammengefallen. Und wenn man das sieht, heute das Stadion, knapp 50.000 Zuschauer. Wenn man sieht, das Jugendleistungszentrum, wo auch die Jugendlichen ausgebildet werden. Und mit in Verbindung mit dem Zuschauerschnitt, dann sollte man froh sein, dass man RB da hat. Und ich muss einfach sagen, die anderen Clubs, alle, haben Sponsoren, sonst haben sie die Kohle nicht. Und wenn einer wie damals RB Leipzig da einläuft und bezahlt dir ein ganz neues Stadion, baut ein Nachwuchsleistungszentrum, also auch für die Jugend, plus dem Profileistungszentrum. Ja, es kam gut an, schon in der zweiten Liga. Sehr früh merkte ich, die Leute marschieren alle dahin und sie zählen ja im Grunde genommen zu der oberen Hälfte der Bundesliga und damit sind das für mich würdige, gute Vertreter des Ostfußballs.
Also, die Sachsen mögen Sie.
Ja, die Sachsen kommen.
Ein runder Abend mit Fußball und Freunden heißt Ihr Programm und da geht es um Bundesliga, Ihr Leben natürlich, um Champions League Und auch um Ostfußballer.
Ja,
ja,
wenn wir um
also
Ostfußballer,
zumindest bei uns, ne?
Da sprechen wir von Weltklasse-Fußballer. Mhm. Ulf Kirsten ist der Torschützenkönig des Jahrzehnts, auch in der Bundesliga. Ich hatte das Glück, dass ich den nach dem Mauerfall verpflichten konnte. Der erste war Andreas Thom. Der kam zwar aus Berlin, aber Kirsten aus dem Osten, der Beste dann noch war. Zu den glorreichen drei gehörten damals für mich Andreas Thom, Ulf Kirsten und Matthias Sammer. Und da ich ein bisschen gierig bin, nicht nur beim Essen, auch bei guten Spielern, hatte ich nach dem Mauerfall innerhalb von einer Woche Andreas Thom unter Vertrag, Ulf Kirsten unter Vertrag und Matthias Sammer unter Vertrag. Mhm. Die Tinte war trocken, es war perfekt.
Also, es geht an dem Abend auch um Ostfußballer. Und ich habe gelesen, an jedem dieser 34 Abende wird es auch einen Überraschungsgast geben.
Ja, Sie werden überrascht sein.
Sie haben sich schon so zu einigen auch witzigen Dingen hinreißen lassen, zum Beispiel 2008 zur VOG-WM. Also warum haben Sie sich das denn angetan?
Das frage ich mich ehrlich auch noch. Aber nee, das war ja so, ich hatte ja einen sehr guten Kontakt zu Joey Kelly, der mir mit mir auch so Training machte, um abzunehmen und fit zu sein. Und da war ich auch oft das bei unserem großen Fernsehmatador, da war der, das war ja ein positiv Bekloppter, Stefan Raab.
Stefan Raab, ja, klar.
Und der war mit Joey Kelly eng befreundet und da saßen wir mal zusammen. Sag ich, Mensch, ich muss was machen jetzt. Ich möchte gerne so ein bisschen spielen. Wir haben ja die Fußball-EM 2008 und in Österreich. Ich war also ähnlich Botschafter von Klagenfurt, ein bisschen von Wien. Sag ich, Mensch, wir müssen mal gucken, dass man was für die Kinder, die es nicht so gut geht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann möchte ich auch mal gerne was machen. Ich habe dann mit dem damaligen Ministerpräsident darüber gesprochen. Er sagt, Herr Kalmund, puh, das ist eine schöne Idee, wer soll's bezahlen? Und der Kütz Stefan Raab kriegt das Thema mit, auch Joey Kelly, und sagt, Mensch, ganz einfach, Kalli. Ich habe eine super Idee für dich. Da kannst du richtig Kohle einnehmen, dann butterst du das für die weißen Kinder, für die sozial benachteiligten Kinder in so ein Programm oder Events mit rein. Oh, sag ich, das ist super, was soll ich dann machen? Ja, du nimmst bei uns an der VOG-WM teil. Das war ein festes Programm von Stefan Raab und so landete ich im Eiskanal von Altenbach. Dann habe ich direkt erfahren, Kalli, vorsichtig, was du hier machst. Lake Placid und Altenbach sind die schnellste Bobbahnen der Welt. Oh, denke ich, das ist ja völlig nicht so lustig. Ich laufe da rein, wir kommen als Erster entgegen eine Bobfahrerlegende aus dem Osten. Brauchen wir jetzt nicht zu raten, André Lange. Der hat 4-mal Olympia gemacht, 8 Weltmeistertitel. Und der sagt mir, Kalli, bist du wahnsinnig? Weißt du, wie viel Flecken du da bekommst? Mit deinem Gewicht, da kriegst du ein Tempo drauf. Du brauchst gar nicht mehr Versteckblei reinzulegen. Ne? Jo, Hackel Schorsch und Kelly, die waren ja so ein bisschen krankhaft ehrgeizig. Die haben halt versucht, mit Blei noch jetzt schneller zu werden. Dann kommt noch so ein Streckenboss und sagt zu mir, wir haben Wert drauf gelegt, bei Ihnen liegt kein Blei im Wockekamm. Und wenn Sie Blei reinlegen, dann fahren Sie durch bis nach Prag. Ne? Und das war dann im Endeffekt eine gute Geschichte, weil viel Geld rumkam für sozial benachteiligte Kinder in Österreich. Da haben wir tolle Geschichten gemacht. Aber ich bin natürlich doch noch in der Burger King-Runde aus dem Bob rausgeschleudert, da lag ich da drin. Mhm. Mit den Sonderschuhen, ich kam gar nicht mehr hoch, das ist ja alles eiselglatt da. Mhm. Also, es war eine erfolgreiche, schöne, aber auch eine schmerzhafte Erfahrung.
Ich habe eine Schnellantwortrunde für Sie. Fußball schaue ich am liebsten wo?
Bei mir am Sofa oder in einem richtig schönen Stadion, wo die Post abgeht und die Stimmung groß ist.
Geld gebe ich gern aus für
meine Tochter, für meine Frau und für gutes Essen.
Wenn für meine Mannschaft ein Tor fällt.
Ja, wenn das ein entscheidendes Tor ist, dann springe ich auch hoch. Bin ich früher mit 3 Zentner hochgesprungen und höre mit 1,5 Zentner fällt das noch leichter.
An anderen Menschen mag ich.
Ja, dass sie ehrlich sind, dass sie auch soziales Denken haben und sich nicht nur so wichtig nehmen.
Mag ich nicht.
Wichtig du.
Mein Blutdruck steigt bei.
Wenn ich Berge etwas schneller gehen, geht der Blutdruck auch hoch. Oder wenn ich mich aufrege, dann messe ich den zwar nicht, aber sagen wir mal zum Thema, wenn Bayern 04 hinten liegt und ich sitze für die Flimmerkiste, da geht der hoch, dann gehe ich oft weg ins Badezimmer oder laufe in die Straße ein paar Mal, zehnmal rauf und runter. Wenn ich dann runter zurückkomme und das nicht weiter verschlechtert, bin ich zufrieden.
Meine größte Stärke?
Ja, ich glaube, dass ich soziale Gerechtigkeit ganz vorne angesetzt habe und dann als zweites, ich tue alles für meine Familie, du und meine Freunde.
Meine größte Schwäche?
Nicht Nein zu sagen, in vielen Themen.
Ich sündige,
weil ich Appetit habe auf was Leckeres.
Ein Tag war gut, wenn?
Hat alles freundlich, friedlich abgelaufen ist.
Was lieben Sie aus der Küche?
Ja, wenn ich das jetzt alles erzähle, was ich aus der Küche liebe,
brauchen wir länger.
Also ich bin dann, gehe gern zum Italiener, ich gehe gern ins Steakhaus, lieb auch richtig gut bürgerlich, was ja bei euch auch groß geschrieben ist. Ne? Asiatisch mittlerweile auch, das ist feinstes Essen. Da musste man sich erst an gewöhnen, ich lasse die Stäbchen zwar weg, sonst werde ich nicht satt, aber das sind, ich könnte es jetzt beliebig fortsetzen. Ne? Also Desserts sowieso, das darf bei mir auch heute mit der Hälfte oder der Halbierung meines Gewichts nicht fehlen. Ich bin auch immer ein süßes Leckerchen.
Was essen Sie so gar nicht?
Ja, Graupen von klein an. Früher gab es ja diese Graupensuppe.
Ja, kenne ich auch noch.
Wo ich grundsätzlich dagegen bin, sind Innereien. Mhm. Also so Herzwert ist für mich nichts. Er sagte mein Köln immer Herz, Lever, Lung. Das ist nichts für den Jungen, habe ich immer gesagt. Ne?
Nee.
Auch, was ich sage mal, Kaninchen, das hat eine besondere Beziehung. In meinen jungen Jahren als Kleinkind hatten natürlich die Familie nach dem Krieg alle ihre Kaninchenställe. Ne? Und dann war es für mich schwierig. Man fütterte ja dann täglich seinen Hansi, Fritz oder Willi. Und die nachher zu essen, war für mich weder Weihnachten noch Ostern. Es war grundsätzlich nie möglich und das ist bis heute so geblieben.
18 Jahre lang waren Sie Teil der Jury bei Grill den Hänsler. Sie haben es schon gesagt, 263 Sendungen lang haben Sie über 1600 Teller probiert und bewertet. Also ich würde sagen, ein Traumjob, oder?
Das war ein Traumjob. Lecker Echsen. Und meistens war es auch sehr gut. Man muss immer sehen, die Promis, die wissen ja, was zu kochen. Da sind die ganz ehrgeizig. Die haben das schon ein paar Mal probiert. Mhm. Und Hänsler war eben sicher ein Koch, der vom Tempo, der hätte, ich weiß nicht, 1000 Sendungen in den Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Der war halt schneller wie jede Maschine. Und das war dann eben noch für die Promis, obwohl die das Menü oder das Gericht kannten, vorher trainiert hatten, noch einen erfahrenen Koch an ihrer Seite hatten, war das dann trotzdem schwer gegen den Hänsler zu gewinnen, weil auch alles auf Tempo, auf Zeit ging. Ich würde sagen, Hänsler hat sicherlich 60% oder 70% der Wettbewerbe gewonnen. Sagen wir mal 60%.
Haben Sie heute Kontakt noch zu ihm?
Ja, hin und wieder. Ich habe ja die Tage geguckt, war sehr schön.
Sie gehen nun auf Tour, immerhin 34 Abende. Da haben Sie sich schon einiges aufgehalst. Haben Sie nicht Angst, das könnte zu viel werden?
Nee, Sie müssen sich das ja so vorstellen. Das klingt viel, aber wir haben uns über das Pensum und die Strecken sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Clevere Routen, feste Pausen, keine Hektik. Und überlegen Sie mal, in 2 Monaten sind ja 61 Starren. Ne? Mhm. Und ich mache 34 Vorstellungen. Das ist genau wie in der Bundesliga, Hin- und Rückrunde.
Mhm. Aber immerhin.
Da habe ich 27 freie Tage. Das hatte ich noch nie früher. Okay. 27 Tage, wo ich nichts machen muss. Und an den anderen Tagen trete ich 1,5-2 Stunden auf. Das ist für mich wie Urlaub, wie Kur.
Trotzdem, wie bereiten Sie sich so auf so einen Abend vor?
Ich bereite mich schon vor, weil es mir großes Anliegen ist, den Leuten Spaß zu machen und auch die kritische Fragen positiv und auch komplett zu beantworten.
Ich sagte es, Sie sind im Saarland zu Hause, natürlich auch in der Welt unterwegs. Wo gehen, fahren, fliegen Sie hin, um mal abzuschalten, um mal zu entspannen?
Ja, ich gehe jetzt natürlich in der ersten Phase, die Gruppenspiele, also nicht nach Houston, aber nach Toronto. Das ist schön, Niagara-Fälle, Kanada, da gehe ich dann auch zum letzten Gruppenspiel bei New York und da freue ich mich drauf. Da treffe ich viele Bekannte, ja, viele beim DFB damit und auch viele Fans Und das ist das nächste Fußballthema, was ansteht.
Darüber reden wir gleich. Aber so privat, wo fahren Sie gern mal mit Ihrer Frau hin, mit der Tochter vielleicht, um Urlaub zu machen?
Ja, klar. Kreuzfahrten ist für uns immer was Besonderes. Vor allen Dingen noch für meine Tochter, die aus Thailand kommt. Da sind wir häufiger nach Thailand. Ich gehe jetzt in absehbarer Zeit nochmal nach Thailand, habe eine Einladung von der deutschen Botschaft in Thailand und werde dann mit einem großen General, der auch gleichzeitig, was man sich gar nicht vorstellen kann, Fußballreporter oder Moderator in Thailand ist, auch Weltmeisterschaften überträgt, und das macht man dann für die deutsche Botschaft im Goethe-Institut noch vor der WM.
Wir haben das Thema Fußball-WM ja schon gerade ein bisschen angesprochen. In diesem Sommer das Fußballereignis. Haben Sie Bedenken, dass diese große WM USA, Kanada, Mexiko stattfindet?
Nein, keine Bedenken. Okay. Also die Amerikaner haben immer bewiesen, dass sie natürlich Meister sind von großen Events, ob musikalische, sportliche Events. Natürlich spielt jetzt die Aktion von Iran eine große Rolle da rein, aber auf der anderen Seite ist so eine Fußballweltmeisterschaft ein Kampf von vielen, also ich glaube, es sind jetzt 48 Nationen, aber einer wird dann nur Weltmeister werden können. Deutschland zählt sicherlich zu den 10 Favoriten. Aber man braucht dann immer das Quäntchen Glück dazu, um zu sagen, wir haben es geschafft.
Wie gut sind wir vorbereitet?
Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Frage des Torwarts, das ist ein bisschen problematisch. Wenn man jetzt sieht, 2 sind verletzt, das sind sicherlich 2 absolute Weltklasse-Torhüter. Das ist zunächst mal, das tut mir unwahrscheinlich leid, dass Marc-André ter Stegen sich jetzt hat noch operieren lassen müssen. Ich weiß nicht, ob er das noch schafft bis zur Fußball-WM. Ich würde ihm aber alle Daumen drücken. Dann müssen wir immer Manuel Neuer, obwohl der jetzt, ich will es nicht sagen, ins Opa-Alter, aber doch so in das 40er-Alter reinkommt, ist nach wie vor, das zeigt er bei Bayern München, überragend. Ich würde ihn voll alles dran setzen, vielleicht ihm noch zu überreden, mitzufahren. Und was ich nicht vergessen möchte, Oliver Baumann, der war mit seinen guten Leistungen jetzt in den Qualifikationsspielen maßgeblich beteiligt, dass wir an der Weltmeisterschaft dabei sind. Er ist besser, als er gemacht wird, und hat Vertrauen verdient. Also wenn ich 3 auswählen durfte, wäre der auch mit Sicherheit ganz fest dabei.
Es gibt sehr viele Länder, sehr viele Gruppen diesmal. Es gibt sogar wohl ein 16-Finale.
Ja gut, das ist eine Runde mehr. Das geht die Welt auch nicht von unten. Das sind also doch jetzt mehr Nationen wie sonst. Also ich finde die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in USA, Mexiko, Kanada sportlich gut aufgestellt, auch von den Qualifikationen, dass die Eintrittspreise im Verhältnis zu Europa dann etwas wahnsinnig teuer sind. Das muss man davon ausgehen. Die Anreise, Flug, Hotel, Verpflegung, da müssen die schon ein ganz schönes Portemonnaie haben. Aber was ich so sagen will, es gibt mehr Bewerbungen auf die zur Verfügung stehenden Karten, wie es Karten gibt. Die werden so ja in dieser Konstellation dann so ja noch ausgelost. Wir müssen davon ausgehen, Amerika ist teuer. Wenn Sie jetzt den Super Bowl gehört haben, dann sind die Preise pro Spiel zwischen 10.000 und 70.000 Dollar. Ne? Also das ist eigentlich für uns gar nicht zu verstehen. Ich merke ein bisschen, wenn meine Frau mit meiner Tochter Anisha, wenn die Silvia, die fahren ja da mal auch selbst nach London oder mal nach Paris, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, und gucken auch große Künstler an. Meine Tochter liebt die Koreaner, aber auch eben, sagen wir mal, Taylor Swift. Da kommen viele Amerikaner. Die fliehen von Amerika nach Europa.
Ist für die billiger, als wenn sie in Amerika
gehen. Und dann ist das in Berlin oder Paris für die billiger, als wenn sie in Amerika Taylor Swift gucken. Also das muss man sagen. Andere Länder, andere Sitten.
Über die WM in diesem Jahr haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Wie stehen Sie zu Julian Nagelsmann?
Sehr positiv. Also ich kenne ihn persönlich, ich kenne die Leute, die mit ihm gearbeitet haben. Uli Hoeneß wollte ihn ja so ja nochmal verpflichten, nachdem man sich getrennt hatte. Der hatte in Leipzig ja eine hervorragende, erfolgreiche Zeit. Leipzig hat ja von München ja schön Geld kassiert, dass sie den freigegeben haben. Und Rudi Völler ist ja ganz eng, mein enger Freund, ganz eng als Sportdirektor neben mir. Der sagt, das ist ein Glücksfall, das ist das Beste, was uns passieren kann.
Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie weit können wir es schaffen bei der WM.
Du hast ja Weltmeisterschaften gesehen, wo wir Weltmeister geworden sind, wo wir vorher viel, viel Glück hatten, noch mal weiterzukommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben eben Weltmeisterschaften gehabt, wo wir dann auch in der K.O.-Runde vorher mal kein Glück hatten. Wo ich von ausgehe, dass wir uns in dieser Gruppenkonstellation für die K.O.-Runde eigentlich qualifizieren müssten. Das wird zwar auch kein Selbstläufer, das wäre tödlich, wenn man da überheblich reinging. Wichtig ist, den Gegner ernst nehmen, jedes Spiel ernst nehmen. Da glaube ich, dass wir es schaffen können. Also mit Glück, ja, und du brauchst Glück. Alle großen Nationen brauchen Glück, wenn sie weit kommen wollen. Es geht nicht nur um Qualität. Wir brauchen natürlich eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung.
Und was ist drin?
Ich bin immer optimistisch. Also sagen wir mal, ich hoffe, dass wir so zumindest Achtel-, Viertelfinale kommen. Und dann spielt auch der Fußballgott eine entscheidende Rolle mit.
Gut. Lieber Rainer Kallmund, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrer Tour. Ein runder Abend mit Fußball und Freunden. Alles Gute für Sie persönlich und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für diesen Sonntagsbrunch.
Bitte. Und ich gehe davon aus, dass du vorbeikommst. Darfst auch bei Erklär Fragen stellen.
Na ja, vielleicht.
Alles klar. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. War sehr nett.
Rainer Kallmund, Fußballexperte und einfach ein sympathischer, sehr ehrlicher Mensch. Diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.